So, wir wollen heute unsere Betrachtung des Epheserbriefes fortsetzen. Epheserbrief, ein Brief von Paulus, nicht nur an die Epheser, an viele Gemeinden von Kleinasien damals. Und wir stehen heute im Kapitel 5. Wir wollen die Verse 22 bis 33 betrachten. Epheser 5, ab Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wir wollen beten und wir bleiben sitzen. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit, er leitet uns in alle Wahrheit, es täuscht nicht, es führt uns zum ewigen Leben. Wir bitten dich, dass du dieses Wort an uns segnest, Herr, dass wir es ernst nehmen, dass es uns auch befähigt, durch den Heiligen Geist dir ein angenehmes, wohlgefälliges Leben zu führen. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, wir beschäftigen uns seit dem Kapitel 4 mit dem praktischen Teil des Epheserbriefes. Wir haben schon einige praktische Hinweise, die uns zeigen, dass Glaube nicht nur eine intellektuelle Frage ist, was man glaubt, sondern es geht auch um ein Leben mit dem Herrn im Gehorsam und in der Nachfolge. Und was Paulus hier den Gläubigen im praktischen Teil seines Briefes ab Vers 15 im Kapitel 4, ab Vers 15, das setzt voraus, dass sie weise und nicht unvernünftig sind wie Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus sagt, die Menschen dieser Welt sind unweise, weil sie Gott einfach verworfen haben. Sie halten sich nicht an seine Wahrheit. Aber es ist nicht der Fall bei Christen. Christen sind weise, weil sie Gott kennen, weil sie den Heiligen Geist haben. Christen haben diese Befähigung, sich weise zu verhalten, gerade weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Paulus sagt deshalb im Vers 18, sagt voll des Heiligen Geistes. In Kapitel 5, Entschuldigung, nicht Kapitel 4. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Vers 18, Kapitel 5. Und dann kommen vier Forderungen im Kapitel 5, Vers 19, die sich an die Gläubigen richten. Und diese Forderungen hängen mit dieser Fülle des Geistes zusammen. Zuerst sagt Paulus, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Zweitens. Drittens, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommt eine vierte Forderung. Ordnet euch einander unter der Furcht Gottes. Ordnet euch einander unter der Furcht Gottes. Und in dem Text, den wir heute betrachten wollen, geht es um diesen letzten Punkt. Und ganz besonders, wie Ehepaar in der von Gott geschaffenen Ordnung leben sollen. Es gab unter Christen und Auslegern viele Diskussionen darüber, wie man Paulus' Aussage im Vers 21 verstehen sollte, wenn er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ist das hier als allgemeines Prinzip zu nehmen, das für alle in der Gemeinde gilt? Oder bezieht sich diese Aufforderung auf die Fälle, die Paulus dann am Ende von Kapitel 5 und am Anfang von Kapitel 6 nennt, nämlich die Beziehung innerhalb der Ehe, Beziehung zwischen Eltern und Kindern und zwischen Herren und Sklaven. Die meisten Ausleger neigen zur zweiten Hypothese, da weder Ehemänner noch Älteste in der Gemeinde jemals ausdrücklich aufgefordert werden, sich ihren Frauen bzw. den Gläubigen unterzuordnen. Aber auch wenn man das so sieht, es muss jedoch anerkannt werden, dass alle Gläubigen, das gilt jetzt für alle Gläubigen sind aufgerufen, demütig zu wandeln. Sie sind zu Demut aufgerufen. Nach dem Vorbild Christi zu leben, der nicht versucht hat, aus seiner Göttlichkeit einen Vorteil zu ziehen, sondern sich zum Diener aller Menschen gemacht hat. Deshalb, ich fasse nochmal zusammen, auch wenn diese Prinzipien hier für die Fälle gelten, die hier genannt werden, ist das Prinzip der Demut und des Respekts auch in der Gemeinde ein allgemeines Prinzip, was für alle gilt. Schauen wir uns den Vers 22 an. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ja, im Gegensatz zu der emanzipierten und anti-autoritären Gesellschaft, in der wir heute leben, verlangte damals die griechisch-römische Gesellschaft die Unterwerfung unter das Familienoberhaupt. Man lebte damals, wie auch heute in bestimmten Kulturen, in einer patriarchalischen Gesellschaft. Und das bedeutet, dass Männer überwiegend die Entscheidungsrollen hatten, sei es in der Familie oder in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Religion. Frauen waren oft auf Hausarbeit und Kindererziehung angewiesen. Männlichkeit wurde damals sehr geschätzt, insbesondere Eigenschaften wie Stärke, wie Stolz oder Unerschütterlichkeit, während Weiblichkeit oft als negativ und schwach angesehen wurde. Es ist auch wichtig zu wissen, dass damals Paare in der Gesellschaft nicht die Autonomie hatten, nicht die Abhängigkeit hatten, die sie heute haben. Junge Männer waren ihren Vätern unterworfen. und junge Frauen ihren Müttern oder Schwiegermüttern. Und in diesem Zusammenhang ist das von Paulus geforderte Modell hier sowohl traditionell, Paulus schmeißt nicht alles um, aber es ist auch innovativ. Es ist auch eine Neuerung, wie wir gleich sehen werden. Insbesondere in den christlichen Kreisen wehte ein Wind der Freiheit. Und Frauen haben auch diesen Wind gespürt. Frauen sahen oft ihre christliche Freiheit als Grund, sich von ihren Pflichten gegenüber ihren Ehemännern zu befreien. Das sehen wir sehr wohl im 1. Korintherbrief zum Beispiel, wo die Neigung da war, für die Frauen sich als unabhängige Menschen zu verhalten in der Gemeinde, wenn sie das in der Gesellschaft nicht durften. Zum Beispiel wird das Thema der Kopfbedeckung in der Gemeinde angesprochen. Hier werden sie von Paulus aufgefordert, sich ihren Männern wie dem Herrn unterzuordnen. Wenn da steht, wie dem Herrn, bedeutet es natürlich nicht, dass sie ihren Ehemännern denselben Gehorsam schulden wie dem Herrn, sondern dass sie Christus nicht wirklich gehorchen, auch wenn sie das behaupten. Sie gehorchen Christus nicht wirklich, wenn sie sich weigern, sich ihren Ehemännern in der Ehe unterzuordnen. Das ist hier gemeint. Lass uns zunächst ein paar Merkmale der biblischen Unterordnung betrachten. Was bedeutet konkret Unterordnung der Ehefrau in einer christlichen Ehe? Übrigens gilt es nicht nur für Christen, sondern für Nichtchristen, auch wenn viele nichts davon halten. Also einige praktische Prinzipien der Unterordnung. Unterordnung bedeutet zunächst, dass eine Ehefrau ihren Mann nicht öffentlich kritisieren oder herabsetzen sollte in der Öffentlichkeit. Nicht kritisieren oder herabsetzen. Vielmehr sollte sie sich auf seine Seite stellen und ihn unterstützen. Wenn er einen Fehler macht, was sicherlich passieren wird, sollte ihm trotzdem ihre Treue und Vergebung und Respekt zusichern. Zweitens, Unterordnung bedeutet, dass eine Ehefrau ihrem Mann gefallen möchte. Wenn er ein bestimmtes Essen mag, kocht sie es oft. Wenn er es mag, wenn das Haus ordentlich ist, versucht sie es so zu halten. Sie soll ihn nicht bestrafen, indem sie ihn unglücklich macht. Drittens, Unterordnung schließt aus, dass eine Ehefrau durch Verschleierung, Täuschung, Manipulation oder exzessive Beschwerden gegen den Willen und die Wünsche ihres Mannes handelt. Das ist auch oft, was in vielen Ehen passiert. Die Unterordnung der Frau ist nur offensichtlich, aber im Geheimnis ist es nicht der Fall. Viele Ehemänner fühlen sich oft ungeschickt und unfähig, wenn es darum geht, die Ehe zu führen. Wir werden mal sehen, das ist eine Verantwortung des Ehemanns, die Ehe richtig zu führen. Und wenn ihre schwachen Versuche mit Kritik oder Gleichgültigkeit aufgenommen werden, werden sie es wahrscheinlich nicht noch einmal versuchen. Eine Ehefrau sollte deshalb ermutigend sein und nicht abweisend. Paulus, wie gesagt, das haben wir gesehen, fügt hinzu, in allem, Unterordnung in allem. Das bedeutet, dass die gläubige Ehefrau keine Bedingungen stellen darf, um das Gebot zu umgehen. Viele werden sagen, ich würde mich gern unterordnen, wenn mein Mann mich mehr lieben würde, wenn er nicht so wäre, wie er ist, wenn er nicht so egoistisch wäre, dann würde ich das gerne tun. Aber wie kann ich das tun, wenn er sich so ständig verhält? Deshalb muss man aufhören, sich auf die Fehler des Partners zu fokussieren und anfangen, sich auf seine eigene Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Ein sechstes Prinzip Unterordnung bedeutet jedoch nicht, und das ist wichtig, dass die gläubige Ehefrau darauf verzichten muss, ihre Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. Ein gutes Beispiel, das uns der Bibel gegeben ist, ist das Beispiel der tugendhaften Frau in Sprüche 31. Wir sehen, dass auch damals tugendhafte Frauen und Frauen, die sich unterordnet haben, eine große Freiheit in der Ehe hatten und eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben. Und dann letztens, siebtens, Unterordnung bedeutet auch nicht, dass man unverantwortliches Verhalten oder die Übertretung von Gottes Geboten akzeptieren muss bei dem Ehemann. Ebenso wenig darf man verbale oder körperliche Gewalt oder Missbrauch auf unbestimmte Zeit tolerieren. So, was sind jetzt die Verantwortlichkeiten des Ehemannes? Was bedeutet hier diese Vormachtstellung des Ehemannes? Paulus begründet in Vers 23 die Unterordnung der Frau so: Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Entgegen dem, was man oft in bestimmten Kreisen hört, ist es wichtig zu wissen, dass die biblische Lehre über die Führungsrolle des Mannes in der Ehe nicht von gesellschaftlichen Faktoren bedingt ist. Das ist nicht etwas, was damals galt und heute nicht mehr unbedingt gilt, sondern sie ist durch Schöpfungsordnung gegeben. Paulus argumentiert in 1. Korinther 11, die Verse 8 und 9, wie folgt: Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also diese Voranstellung des Mannes bedeutet nicht, jedoch nicht, dass zwischen Mann und Frau eine Ungleichheit besteht. Beide sind gleich. Sie haben die gleichen Rechte in der Schöpfungsordnung. Die Schrift lehrt, dass die Frau aus der Seite des Mannes geschaffen wurde. Man sagt oft aus einer Rippe des Frauen. Im Hebräischen ist es die Seite, was darauf hindeutet, dass es die zweite, man sagt auch die beste Hälfte des Mannes ist. Sein Hinweis auf Gleichheit. Das impliziert diese Gleichheit. Gleiche Rechte. Außerdem sind Mann und Frau nach dem Bild Gottes geschaffen. Beide besitzen die Gott-Ebenbildlichkeit. Um die Bedeutung dieser Unterordnung zu verstehen, ist es hilfreich, sie mit der göttlichen Dreifaltigkeit auch zu vergleichen. Die Bibel lehrt, dass der Sohn Gottes dem Vater in Bezug auf Herrlichkeit, Ehre und Macht in nichts nachsteht. Aber wir lesen, dass der Sohn sich durch seine Menschwerdung untergeordnet hat. Es gibt in christlichen Kreisen eine Diskussion zu wissen, ob diese Unterordnung des Sohnes eine ewige Unterordnung ist. Viele sind nicht dieser Meinung. Aber zumindest in seiner Fleischwerdung hat sich der Sohn, indem er Mensch geworden ist, dem Vater untergeordnet. Was impliziert es, dass der Mann das Haupt seiner Frau ist? Was bedeutet das, dass er das Haupt ist? Das griechische Wort für Haupt ist hier das Wort Kephale. Und das hat genau die gleiche Bedeutung wie das deutsche Wort Haupt. Das ist auf Deutsch genau das gleiche. Haupt bedeutet Kopf. Man sagt mein Haupt. Und das bedeutet auch Chef. Nachdem Paulus den Vergleich, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, gemacht hat, fügt er in Vers 23 hinzu, und er ist der Retter des Leibes. Man kann sich fragen, warum er das in dem Kontext sagt, aber wahrscheinlich will er damit die Frauen beruhigen und die Ehemänner ermahnen, auch ihre Pflichten zu erfüllen. Die Voranstellung Christi über die Gemeinde bedeutet, dass er sich am Kreuz für die Seinen hingegeben hat. Er hat sich geopfert für die Seinen, um sie von ihren Sünden zu erlösen. Auch wenn die Rolle Jesu Christi als Retter einzigartig ist, gibt es dennoch in der Ehe eine Analogie. Vers 25. Ehemänner sollen sich liebevoll für ihre Frauen einsetzen. Das ist die Bedeutung von dieser Aufopferung. Sie sollen ihre Führungsrolle nutzen, um ihre Frauen zu beschützen und ihnen zu helfen, statt sie zu unterdrücken, zu misshandeln, auszunutzen. Frauen können sicher sein, dass ihnen kein Leid zugefügt wird, wenn der Ehemann sich so verhält, sondern dass sie vielmehr verwöhnt und geliebt werden, wenn sie sich ihren frommen Ehemännern unterordnen. Das soll ihre Erwartung sein. Und diese Erwartung soll erfüllt werden. Somit befindet sich der Ehemann de facto in einer Position der Verantwortung. Der Ehemann ist verantwortlich für die Ehe und für seine Familie. Er kann sich nicht weigern, seine Aufgaben zu übernehmen. Kann ich sagen, ich kann das nicht, das ist nicht meine Funktion. Ehemännern, die auf die von Gott gegebene Autorität in ihrem Zuhause verzichten, lassen ihre Frauen ohne geistlichen Schutz zurück. Weigern sie sich aus Bequemlichkeit oder Schwäche, das zu tun, missachten sie ihren eigenen Herrn Jesus Christus. Also wenn ein Ehemann sich weigert, seine Pflicht zu erfüllen, missachtet er Jesus Christus, der sein Haupt ist. Paulus sagt in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Ehemann seine Aufgaben in der Ehe perfekt erfüllt, darf er seine Autorität niemals despotisch und egoistisch ausüben, sondern muss sich stets für seine Ehefrau aufopfern, sich hingeben. Auch hier vergleicht Paulus den Ehemann mit Christus, der zwar das Haupt der Gemeinde ist, ihr aber freiwillig gedient und sich für sie geopfert hat. Diese Hingabe des Ehemannes sollte freiwillig und aus Liebe erfolgen, nicht gezwungen. Genauso wie die Unterordnung der Ehefrau ihrem Ehemann auch freiwillig und nicht gezwungen sein sollte. Jesus hat gesagt, dass er der gute Hirte ist oder sei und sein Leben für die Schafe geben würde. Das sagt er in Johannes Kapitel 10. Außerdem gibt es keine größere Liebe, sagt er, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Johannes 15, Vers 13. Jesus gab sein Leben freiwillig und erfüllte damit bereitwillig den Willen des Vaters. Ebenso muss der Ehemann opferbereite Liebe seiner Ehefrau zeigen. In der Antike, wie auch heute noch in bestimmten Kulturen, war die Hochzeit ein außergewöhnliches Ereignis. Und der Vorbereitung der Braut wurde besonders Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist auch heute der Fall in bestimmten Familien, aber immer weniger. Wer schon in eine Hochzeit in einer orientalischen Kultur miterlebt hat, kann das wirklich bestätigen, wie wichtig dieses Ereignis ist und wie wichtig die Vorbereitung der Braut ist in dieser Kultur, in eine solche Kultur. Das Ziel ist es immer, die Braut außergewöhnlich schön zu machen, dass alle Menschen staunen. Und man gibt sich auch viel Mühe. Und auf diese Schönheit der Braut spielt Paulus hier in Vers 27 in Bezug auf die Gemeinde an. Allerdings, die Schönheit der Gemeinde besteht nicht in Äußerlichkeiten, sondern in moralischen Reinheit. Das ist wahre Schönheit, moralische Reinheit, Tugend. Und in Vorbereitung auf die Hochzeit des Lammes muss diese Gemeinde durch den Heiligen Geist geläutet werden. Die Bibel sagt wie Gold. Sie muss geläutet werden durch Heiligung. Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es ist also, würde man sagen, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja? Das mit dem Körper, das heißt sich selbst lieben. Paulus verwendet das Wort Leib hier in bestimmten Übersetzungen in Bezug auf die Schöpfung, wo Adam über seine Frau gesagt hat, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das spielt auf die Einheit in der Ehe an. Dann sagt auch Paulus hier, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Paulus geht davon aus, dass wir von Natur aus um uns selbst kümmern. Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, wie viel Zeit wir mit uns selbst auch verbringen. Es gibt natürlich Menschen, die sich selbst nicht leiden können, aber das ist eine Krankheit. Denn von Natur aus denkt jeder an sich. Da wir uns um uns selbst kümmern, müssen wir auch unserem Partner Aufmerksamkeit schenken und seine Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund stellen. Das ist hier gemeint. Die Wünsche, die Bedürfnisse des Partners in den Vordergrund stellen, vor unseren eigenen Bedürfnissen. Und wie ich das auch für die Ehefrauen in Bezug auf die Unterordnung getan habe, möchte ich auch einige praktische Hinweise für die Ehemänner geben. Seine Frau zu lieben und für sie zu sorgen, bedeutet nicht, und das ist sehr wichtig, weil viele Männer verstehen das nicht. Es bedeutet nicht, dass die Befriedigung materieller Bedürfnisse die wichtigste Aufgabe des Ehemannes ist. Viele Männer glauben, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht oder dass sie ihre Pflichten erfüllt haben, wenn sie genug Geld nach Hause bringen. Und sie entschuldigen sich auch und sagen, ich tue was für die Ehe. Ich bin derjenige, der arbeitet. Das ist nicht die höchste Priorität. Aufopfernde Liebe zum Ehepartner bedeutet, dass man nicht unmögliche Dinge von seiner Frau verlangt und gerne auch über einige ihrer Schwächen hinweg sieht. Dass man sich nicht ärgert, wenn die Frau bestimmte Schwächen aufzeigt. Drittens, Liebe bedeutet, und das ist sehr wichtig, und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt der Pflichten der Ehemänner. Liebe, wahre Liebe bedeutet, das geistliche Wohlergehen der eigenen Frauen und der Kinder als die größte Verantwortung zu betrachten. Ich sage es noch einmal. Die größte Verantwortung der Ehemänner besteht darin, für das geistliche Wohlergehen der Frau und der Kinder zu sorgen. Auch hier kann der Gläubige auf die Hilfe des Heiligen Geistes in seinem Leben zählen. Viele Männer sagen, das ist mein Schwachpunkt, ich kann das nicht, ich habe das nie gelernt. Aber wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes rechnen, der in der Schrift als ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit auch beschrieben ist. In Vers 31, ich lese nochmal, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Vater anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Da zitiert Paulus einen Text aus dem Schöpfungsbericht in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Und obwohl diese Aussage bis zur Schöpfung zurückreicht, gehört sie zu den innovativen Aspekten hier der Lehre des Paulus im Vergleich zur griechischen, römischen Gesellschaft. Ich habe gesagt, in dieser patriarchalischen Gesellschaft war das üblich, dass die Eltern sich in die Ehe eingemischt haben. Und die Bibel sagt, dass der Mann sein Vater und seine Mutter verlassen soll. Und das bedeutet nicht nur, also es ist nicht immer so zu verstehen, in geografischen Bedeutung, dass der Ehemann also nach der Heirat immer da wohnen soll, wo seine Frau lebt. Das ist nicht hier gemeint, sondern er soll sich von der Autorität seiner eigenen Familie unabhängig machen. Er soll autonom werden, er soll eine neue Familie gründen. Es bedeutet also für den Mann, dass er in Bezug auf seine eigene Familie nicht mehr von einer höheren Autorität abhängig ist. Natürlich muss er trotzdem seine Eltern respektieren, aber er ist nicht mehr, er steht nicht mehr unter ihrer Autorität. Er muss die Führungsrolle übernehmen, die bisher sein Vater ausübte, und dafür sorgen, und das ist auch sehr wichtig in einer Ehe, dass seine Mutter, die Mutter des Ehemannes, sich nicht in das Leben des Paares einmischt und ihrer Schwiegertochter ihre Vorstellung aufzwingt. Das ist oft der Fall in bestimmten Kulturen und auch bei uns. Paulus vergleicht die Beziehung innerhalb der Ehe mit der zwischen Christus und seiner Gemeinde und spricht in Vers 32 von einem großen Geheimnis. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Zunächst sei daran erinnert, dass das Wort Geheimnis auf Griechisch Mysterion nicht für etwas steht, das man nicht verstehen kann. Paulus will nicht sagen, das ist etwas, auch wenn du dich bemühst, es zu verstehen, wirst du nie verstehen. Das ist nicht gemeint hier. Sondern die Bedeutung ist, dass dahinter eine geistliche Wirklichkeit, eine geistliche Realität verborgen ist. Das ist etwas Geistliches, was nicht einfach jedem Menschen auffällt, weil der Mensch, der natürliche Mensch, die Dinge Gottes nicht einfach so wahrnimmt. Und es bedarf einer besonderen Erläuterung. Und es bedarf auch einer Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und was hier mit diesem Geheimnis gemeint ist, ist nicht, das haben wir schon mal gesehen, die Einheit von Juden und Heiden in der Gemeinde. Das war das Thema in Kapitel 3. Oder die Einheit von Mann und Frau in der Ehe, das ist nicht das Geheimnis, sondern das Geheimnis ist die Vereinigung von Christus mit seiner Gemeinde. Das ist das große Geheimnis, dass derjenige, der Gott ist, sich mit Menschen vereint. Und dies wird hier durch die folgende Aussage verdeutlicht: Ich deute es aber auf Christus und auf die Gemeinde. Das heißt, die Beziehungen in der Ehe sollen diese große Wahrheit der Einheit zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln. Wir verstehen auch, was es heißt. Wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, soll der Mann seine Frau lieben. Und wie die Gemeinde sich auch in geistlichen Dingen seinen Herrn unterordnen soll, soll sich auch die Ehefrau ihrem Ehemann unterordnen. Ich komme jetzt zum Schluss. Liebe Geschwister, das sage ich auch mit großer Traurigkeit, weil das ist etwas, was ich auch immer wieder feststellen muss. Schwerwiegende Probleme in der Ehe sind heute für viele Christen eine traurige Realität. Auch in bibeltreuen Gemeinden. Die steigende Zahl der Scheidungen ist ein verlässlicher Indikator für diese Situationen. Die Zahl der Scheidungen unter Christen nimmt immer mehr zu. Und seltsamerweise geht sie auch mit häufigen Gemeindewechseln einher und zeigt deshalb, wie wenig versöhnlich unsere Generation ist. Welche niedrige Bereitschaft sie hat, sich zu unterzuordnen und sich zu versöhnen im Fall von Konflikten. Ein möglicher Grund dafür ist, dass der Glaube vieler Christen zu oberflächlich ist und oft nur ein Lippenbekenntnis ist. Man bekennt gern, ich glaube an Jesus Christus, hat mich gerettet, ich will ihn lieben. Aber die Fakten zeigen eine andere Realität. Glauben bedeutet, oder Christusleben bedeutet, den Wunsch zu haben, Gott in allen Bereichen unseres Lebens zu gefallen. Liebe ist nicht nur etwas Sentimentales. Sicherlich hat Liebe viel mit Sentimenten, mit Gefühlen zu tun, aber das ist nicht nur in erster Linie etwas Sentimentales. Wahre Liebe ist opferungsvoll, so wie Christus, der sich für seine Braut, die Gemeinde, hingegeben hat. Lass uns also über das Wesen dieser Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde nachdenken. Wir können viele Probleme in den Ehen heute klären und auch lösen, wenn wir uns auf diese Liebe Christi konzentrieren und sie besser kennenlernen und sie besser schätzen lernen. Und wenn sie auch, wenn wir auch versuchen, diese Liebe auf alle Bereiche unseres Lebens auch anzuwenden. Nehmen wir uns Zeit, um darüber nachzudenken, was unserem Ehepartner gefallen könnte. Wir müssen darüber nachdenken. Das geschieht nicht einfach so. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir unseren Ehepartner gefallen können und was unserem Ehepartner auch nützen könnte. Und geben wir auch nicht zu schnell auf, wenn es nicht sofort klappt. Es geht nicht in erster Linie, eine harmonische Ehe zu führen. Das dürfen wir vor allem nicht vergessen. Sondern vor allem geht es, dem Herrn zu verherrlichen in allen Bereichen unseres Lebens. Ein Herr, der uns geliebt hat und sich für uns am Kreuz hingegeben hat. Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und so sollen wir auch mit dieser Haltung auch beseelt werden. Gott helfe uns auch dazu. Amen.